Menschenbilder. Vom Ego zum Selbst. Der Psychologe und Psychotherapeut Silvester Walch.
Der Mensch ist aus vielerlei Schichten aufgebaut oder zusammengesetzt. Und wir werden vielleicht von möglichen 100%, wie es so schön heißt, die es in uns gibt, vielleicht 10 oder 20% davon schon wissen.
Wir kennen erst 10 oder 20%. Wir haben also noch viel zu tun beim Erforschen und Ausloten der eigenen Seele. Da sind noch viele Schichten freizulegen. Wobei Silvester Walch uns auf diesem Weg durchaus Mut zuspricht. In unserer Seele wirkt eine verborgene Intelligenz, die wie eine unaufdringliche Regie unser Leben zu steuern scheint. Dieser inneren Weisheit können wir uns in jeder Situation anvertrauen, im Kleinen wie im Großen. Diese innere Weisheit, sie ist immer wieder das zentrale Thema in den Büchern, Seminaren und Vorträgen von Silvester Walch. Dass seine Veranstaltungen gut besucht sind und viele den Kontakt mit ihm suchen, das zeigt auch, dass viele Menschen mit den gefühlten 10 oder 20% nicht zufrieden sind und längst mit ihrer spirituellen Suche begonnen haben.
Ja, es ist ein Bedürfnis nach Sinn, nach einem sinnerfüllten Leben und nach einem guten Leben da, auch wenn wir vielleicht manchmal aufgrund unserer Gewohnheiten anders leben, als wir es vielleicht im tiefsten Inneren auch wollen.
Das Bedürfnis nach einem sinnerfüllten Leben. Silvester Walch erlebt in seiner täglichen Arbeit, wie stark dieses Bedürfnis bei vielen Menschen geworden ist und wie vielen es schwerfällt, den Schutzmantel der Gewohnheiten abzulegen oder doch wenigstens ein bisschen zu öffnen. Silvester Walch arbeitet in eigener psychotherapeutischer Praxis. Er hat Lehraufträge an verschiedenen Universitäten und er leitet im deutschsprachigen Raum Aus- und Weiterbildungen in Psychotherapie, transpersonaler Psychologie und holotropem Atmen. Als Vortragender ist er gern gesehener Gast in vielen renommierten Einrichtungen. Bekannt wurde Silvester Walch auch als Autor, etwa durch seinen Band »Dimensionen der menschlichen Seele«. Zuletzt erschien sein Buch »Vom Ego zum Selbst – Grundlinien eines spirituellen Menschenbildes«, ein Buch, in dem Erkenntnisse der westlichen Psychologie ebenso reflektiert werden wie Einsichten der östlichen Weisheitstraditionen. Der Mensch hat sein geistiges Potenzial bei weitem noch nicht ausgeschöpft. Davon ist Silvester Walch überzeugt. Er erinnert an einen Gedanken von Karl Popper.
Wir mögen uns vielleicht da und dort im Wissen unterscheiden, aber wir einen uns im Nichtwissen.
Wir einen uns im Nichtwissen. Und gerade deshalb brauche es die Bereitschaft, auch die Erfahrungen eines erweiterten Bewusstseins zuzulassen. Oder, wie Silvester Walch formuliert, öffne die Grenzen, dann werden Energien frei.
Gerade im Umgang mit der Seele, mit der menschlichen Natur, mit uns als existierende Wesen, wirklich immer davon auszugehen, dass wir nur Bruchstücke in der Hand haben und unsere Erkenntnisse subjektiv, partikulär oder begrenzt sind und wir noch lange nicht da am Ende der Reise angelangt sind. Deshalb ist es sehr wichtig, wertschätzend mit den unterschiedlichen Wissensstrukturen auch umzugehen und nicht versuchen, bestimmte Erfahrungen als Dogmen oder als das Absolute auch anzusehen. Bescheidenheit und Offenheit ist in diesem Bereich angesagt.
Zum Gespräch mit Silvester Walch für die Menschenbilder kommt es in Oberstdorf im Allgäu, wo er gemeinsam mit seiner Frau, Dr. Edeltraut Walch, seit vielen Jahren eine psychotherapeutische Praxis leitet. Die Praxis liegt mitten im Zentrum der Stadt. Der Blick auf die Landschaft ringsum zeigt schneebedeckte Berge, die viele Urlauber und Skifahrer anlocken. Der Gast wird von Edeltraut und Silvester Walch freundlich empfangen. Kaffee und Mehlspeisen werden serviert. Zwei Stühle werden zusammengeschoben, biografische Unterlagen geholt. Silvester Walch hat sich den ganzen Nachmittag für das Gespräch freigenommen und es ist eine sehr offene und herzliche Atmosphäre, die dafür sorgt, dass rasch ein intensives Gespräch möglich ist, auch über dieses Bedürfnis nach einem anderen spirituellen Leben, das bei so vielen Menschen spürbar ist. Vom Ich, vom Selbst und vom Ego, das vieles verhindert, erzählt Silvester Walch in seinem Buch »Vom Ego zum Selbst«. Silvester Walch erklärt an einem ganz konkreten Beispiel, weshalb wir im Alltag ein starkes Ich brauchen.
Also wir machen jetzt ein Interview miteinander. Um das gut durchführen zu können, müssen wir eine Zeit vereinbaren, wann wir uns treffen und ein gemeinsames Arrangement hier organisieren. Und dazu ist das Ich erforderlich. Das Ich ist sozusagen der Manager unserer Persönlichkeit. Er versucht zu vermitteln zwischen den unterschiedlichen inneren Bedürfnissen, zwischen den Bedürfnissen der Außenwelt und versucht sozusagen unserem Leben in einer guten, pragmatischen Weise auch beizustehen.
In diesem Fall hat das Management gut funktioniert. Zeit und Ort wurden vereinbart und das Interview kann stattfinden. In seinem Buch »Vom Ego zum Selbst« wird deutlich, dass ein starkes Ich unverzichtbar ist für geistiges Wachstum. Freilich gibt es da auch ein großes Hindernis. Das ist die Schattenseite des Ich, die wir alle nur zu gut kennen, das Ego.
Was steht uns im Wege, um zu erkennen, wer wir wirklich sind? Die spirituellen Lehrer würden sagen, es sind vor allem Verhaltensweisen, die wir als egoistisch bezeichnen. Wenn wir den anderen das Wort abschneiden vielleicht, wenn wir andere manipulieren oder kontrollieren wollen, um für uns selber das Beste rauszuholen. Was geschieht dabei? Wir wollen das durchsetzen, was für uns persönlich wichtig ist, und vergessen darauf vielleicht, was für die anderen oder für die Gesamtentwicklung wichtig ist. Und damit verschließen wir auch den Blick für das größere Ganze um uns herum, aber auch den Blick für das größere Ganze in uns. Deshalb ist es wichtig, dieses Ego, wenn wir erkennen, dass wir verbissen, hart, abwertend, eifersüchtig sind, das wären andere Merkmale des Egos, daran zu arbeiten, um das mit der Zeit etwas abzubauen. Der wichtigste Schritt dabei ist jedoch, dass wir zunächst barmherzig mit uns umgehen. Und nicht versuchen zu sagen, okay, da war ich wieder egoistisch oder da war ich wieder egoverhaftet und ich wehre mich dafür ab, sondern wir müssen wissen, dass das Ego oft aus einer inneren Angst heraus, Sicherheit zu verlieren oder bestimmte Dinge, die uns vielleicht gut tun würden, zu verlieren, heraus agiert. Und deshalb ist es zunächst wichtig, barmherzig oder einfühlsam mit uns umzugehen und in diesem Zusammenhang dann so eine Ego-Inventur zu machen, dass ich einfach mal schaue, an welchen Stellen waren diese meine Verhaltensweisen destruktiv, egoistisch, auch meine Gedanken vielleicht, weil nicht nur das, was wir tun, sondern das auch, was wir denken, hat eine Wirkung in der Welt. Und dass wir da immer wieder eine Inventur machen und uns damit beschäftigen und vielleicht in ganz kleinen Schritten das eine oder andere dann beim nächsten Mal besser machen, vielleicht den anderen mehr wertschätzen, besser zuhören, weniger uns selber in den Mittelpunkt spielen, das eigene Wollen vielleicht da und dort etwas zu lockern und darauf hören, was möchte uns das Leben sagen. Oder was möchte uns das Innere sagen? Und dann werden wir sehen, dass wir zufriedener und leichter und auch etwas glücklicher leben können. Das heißt nicht, dass wir ohne Krisen leben, aber wir können Krisen dann besser bewältigen und mehr aus Krisen lernen, wenn wir an unserem Ego arbeiten.
Am Ego zu arbeiten, eine lebenslange Übung. Vom Ego zum Selbst, das wäre dann der nächste Schritt. Das Selbst birgt die Person, hält sie zusammen, umfasst sie und ist zugleich ihr Kern. Es vermittelt das Gefühl einer erlebten Einheit, also die Gewissheit, durch alle Veränderungen hindurch, gestern, heute, morgen, mit sich identisch und ein zusammengehöriges Ganzes zu sein, getrennt und unterschieden von der Umgebung. Silvester Walch in einem Vortrag zum Thema Ego und Liebe. Zusatz: Die Fähigkeit zu lieben und geliebt zu werden ist eng mit einer intakten Entwicklung des Selbst verbunden. Silvester Walch über diesen so vielschichtigen Begriff des Selbst.
Das Selbst ist so sozusagen das, was uns als Subjekt ausmacht. Also zunächst mal alles, was wir als zu uns selbst gehörig erleben. Also es ist etwas, was alles uns ausmacht, auch als eigenständige Person zu sein. Das ist aber nur eine Variante, vor allem eine psychologische Variante. Da gibt es ja ganze Selbstpsychologien drüber, das kann man, müsste man länger drüber sprechen, aber das wären einmal einige wichtige Punkte dazu. Das Zweite, was das Selbst noch ausmacht, ist das, was unseren Grund und Boden, also das, was uns im Innersten, wenn wir faustisch das formulieren würden, was den Menschen im Innersten zusammenhält, um Mensch zu sein. Das ist auch Zeichen des Selbst und Aspekte selbst. Also mein inneres Wesen, meine Wesensnatur. Und da kommen wir langsam dem Begriff näher, wie das Selbst in den Spätwellentraditionen verstanden wird oder auch in den transpersonalen Psychologien. Die sagen nämlich, das Selbst ist jetzt nicht nur auf die Persönlichkeit bezogen, sondern ist auch verbunden mit dem Überpersönlichen. Deshalb die Bezeichnung transpersonales oder höheres Selbst. Vielleicht in einem Bild ausgedrückt, im Kern unseres Wesens gibt es eine Öffnung, durch die das größere Ganze hindurch scheint. Und nahezu alle mystischen Richtungen gehen davon aus, dass es dieses größere Ganze, wenn wir es neutral bezeichnen würden, dass es das in uns gibt und dass es uns begleitet, uns führt. Und unsere Aufgabe ist, den Blick dafür zu öffnen und durchlässiger für das, was in uns wirkt, zu werden. Und das Selbst in diesem Zusammenhang, wenn wir es jetzt als Gesamt Begriff sehen würden, umfasst sowohl personale Aspekte wie auch spirituelle oder transpersonale Aspekte.
Silvester Walch wurde 1950 in Berchtesgaden geboren, 5 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. In seinem Buch »Vom Ego zum Selbst« findet sich im Vorwort nicht nur ein Dank an seine Frau Edeltraut und seine beiden Söhne Nikolai und Johannes, Silvester Walch erinnert auch an seine Eltern. An die Mutter, die seinen Weg stets förderte, und an den Vater, der sich, wie es im Buch heißt, trotz vieler schwieriger Umstände wahrhaftig dem Leben stellte. Silvester Walch mit frühen Erinnerungsbildern aus seiner Kindheit.
Ja, das Erste, was mir sofort einfällt, ist, dass ich die ersten Jahre in einer Baracke, Flüchtlingsbaracke verbracht habe, weil meine Mutter ist Sudetendeutsche und ist damals ja ausgesiedelt worden und kam dann 1949 nach Berchtesgaden und lernte dort meinen Vater, einen Ur-Berchtesgadener, kennen. Und ich kam dann schon etwas früher auf die Welt, also einige Zeit, bevor sie es vielleicht geplant hätten. Und da waren sie auch noch nicht verheiratet. Und da war eben die Frage, wo wohnen die beiden miteinander? Und da sind sie in die Baracke mitgezogen, wo eben meine Großeltern auch waren. Und dort haben wir uns zu dritt praktisch ein halbes Zimmer geteilt. Und wenn ich an diese Zeit denke, da war es eng, aber auch warm, aber auch innerlich behaglich. Und trotzdem freute ich mich dann sehr, als wir 1954 dann eine eigene Wohnung damals bekamen. Und das waren dann zwei Zimmer. Dann ist auch meine Schwester mit hinzugekommen. Und wir sind dann in dieser Wohnung dann auch längere Zeit geblieben. Und was noch wichtig war vielleicht aus dieser Zeit, da kamen zwei ganz unterschiedliche Kulturen zueinander. Einerseits diese etwas scheue sudetendeutsche Wesensart und dann auf der anderen Seite dieses eher offensive oberbayerische. Und das hat sich manchmal sehr gut ergänzt, aber ist auch immer wieder in einen starken Konflikt gekommen. So dass ich auch sagen muss, dass auch meine Kindheit von diesen inneren Auseinandersetzungen, damals auch mit den Flüchtlingen in Berchtesgaden, die zunächst gar nicht wohlgelitten waren, auch geprägt war.
Vieles war zerstört nach dem Krieg und auch die Menschen waren auf unterschiedliche Art und Weise beschädigt. Der Krieg hatte sie verändert. Auch Silvester Walch hat, wie so viele Kinder aus der unmittelbaren Nachkriegszeit, diese Erfahrung gemacht.
Ja, auch bei meinem Vater beispielsweise, der noch mit 14 oder 15 Jahren eingezogen worden ist und schon sehr früh schreckliche Erlebnisse hatte. Und natürlich war er auch geprägt von diesen schwierigen Belastungen. Und beide waren ja auch aus einem einfachen Elternhaus, so dass es hier auch zunächst darum ging, gut zu überleben. Meine Mutter hat dann ein kleines Lebensmittelgeschäft eröffnet. Mein Vater war zunächst Hilfsarbeiter, hat dann als Kraftfahrzeugmechaniker eine Lehre angefangen, die aber dann abbrechen musste, weil er zu wenig Geld dafür bekam, um sozusagen auch die Familie mit ernähren zu können. Ja, und das war natürlich auch eine spannungsreiche Zeit, diese ersten Jahre für mich. Und trotzdem denke ich auch gerne zurück. Es war für mich jetzt rückblickend gesehen eine erste Prägung vielleicht, wo unterschiedliche Kulturen, zwar jetzt in einem kleinen Rahmen, aufeinandergeprallt sind und wo ich schon begonnen habe, auch versuchen zu verstehen, was macht den Menschen aus, weshalb gibt es Unterschiede zwischen den Menschen etc.
Warum geht es dem einen gut und dem anderen schlecht? Die Frage nach dem Schicksal, nach unterschiedlichen Lebenswegen und Lebensentwürfen, der Blick auf die Außenseiter, all das war schon früh da bei Silvester Walch, schon in den Jahren als Jugendlicher. Das war früh in mir angelegt, sagt Silvester Walch im Rückblick.
Also muss ich das so vorstellen, ich habe dann schon ab dem 8., 9. Lebensjahr meiner Mutter im Lebensmittelgeschäft geholfen, habe auch zwischendurch mal auch in der Landschaftsgärtnerei Blumen ausgetragen und kam schon mit sehr vielen Menschen in Kontakt. Und mich hat immer wieder interessiert, wie kommt es dazu, dass der eine glücklich ist und der andere unglücklich, dass der eine trinkt vielleicht und der andere sehr schwer krank ist. Und ich habe schon als Kind begonnen, mich zu fragen, ob diese Unterschiede zwischen den Menschen irgendeine Bedeutung haben könnte und welche Bedeutung sie haben. Auch Außenseiter, dann in späteren Jahren, so mit 8, 9, 10 oder 11 Jahren, habe ich mich sehr für Außenseiter interessiert. kann mich noch gut erinnern, wie ich bei jemandem, der alkoholkrank war oder der vielleicht Drogen nahm, bei dem in der Wohnung war und immer wieder versucht habe zu verstehen, weshalb es dem so geht. Also von daher würde ich schon sagen, waren schon sehr früh die Weichen in meinem Leben gestellt, hin auf diesen Beruf, den ich dann später annahm.
Meine junge Erwachsenenzeit war geprägt von inneren Widersprüchen, erinnert sich Silvester Walch. Ich habe viel ausprobiert und wusste nicht so recht, wo ich hingehöre. In seinem Buch »Dimensionen der menschlichen Seele« beschreibt er, wie er sich im Alter von 18 Jahren mit Hatha-Yoga beschäftigt. War das damals nicht recht ungewöhnlich für einen Jugendlichen seines Alters?
Ich war auch im Fußballclub, habe Fußball gespielt, habe gern Sport getrieben, war viel mit Mädchen unterwegs. Aber auf der anderen Seite war es so, dass mich immer schon ausgehend von dem anderen, was ich vorher gesagt habe, diese Fragen, was macht den Menschen im Innersten aus, beschäftigt haben. Und dann war es so, dass ich damals eine schwere Krankheit hatte, also eine Nebenhöhlenentzündung, unter der ich sehr litt. Und viele Medikamente damals genommen habe auch, aber diese Krankheit konnte auch nicht geheilt werden. Und dann habe ich nach alternativen Möglichkeiten gesucht. Und dann fiel mir von Yesudian, einem damals sehr berühmten Yogalehrer, dieses Buch Sport und Yoga in die Hand. Und das habe ich dann mit ziemlich großem Interesse auch gelesen. Und das war eigentlich auch so der nächste Schritt, wo ich mich dann begonnen habe, auch mit geistigen Theorien zu beschäftigen. Habe fernöstliche Literatur gelesen, habe spirituelle Literatur gelesen. War vielleicht innerlich nicht ganz vorbereitet darauf, weil ich mit vielen in Kontakt gekommen bin, was mir damals noch fremd war. Plötzlich erlebte ich dann auch so Art parapsychologische Wahrnehmungen. Ich konnte Dinge manchmal voraussehen oder erahnen und war darüber erschrocken. Und ich habe mich dann immer mehr in diese Materie auch hineingearbeitet. Und das war vielleicht eine zweite Wurzel meiner jetzigen Tätigkeit, wo ich heutzutage probiere, eben Psychotherapie, Heilung und spirituelle Erfahrung, Öffnung für die Seinsdinge auch zusammenzubringen und miteinander zu integrieren.
Ich befasste mich damals mehr und mehr mit Dimensionen, die über das Diesseits hinausgingen, erinnert sich Silvester Walch. Diese Suche führt ihn schließlich auch zu einer Sitzung in einem spiritistischen Zirkel.
Ja, damals mit 18, 19 habe ich das mit großer Faszination und Interesse auch in mich aufgenommen und habe alles unternommen, um mehr von diesen Dingen zu erfahren, mit der Leidenschaft eines jungen Mannes. Und ich bin bei der Gelegenheit auch mal nach England gereist und wollte es wissen und habe mir gedacht, England, eine Hochburg des Spiritismus. Ich werde es so machen, dass ich aus einer Zeitungsannonce herauslese, wann so eine Sitzung wo stattfindet, sodass die Leute nicht wissen, wer zu ihnen kommt. Sodass sie sich nicht vorbereiten können oder dann auch vielleicht mich beeinflussen können. Und dann habe ich, weiß ich noch heute, Holland Park in London, eine Wohnung, 5-Zimmer-Wohnung. Und da hat so eine Sitzung stattgefunden, da war ein Medium, ich habe dort geläutet und die haben mich freundlich empfangen und haben mich dort auch in die zweite Reihe gesetzt. Und die wussten gar nichts von mir. Also ich aus Berchtesgaden, dort in London, mitten in der Stadt, in dieser Wohnung. Und dann trat dort ein Medium auf und dann schaute mich dieses Medium an und sprach davon, dass sie gerade jemanden neben sich sieht, einen Mann, einen älteren Mann, der gestorben ist, als ich 2 Jahre alt war, und haben noch mehr Umstände dieses Todes, dieses Mannes auch beschrieben, den ich als 2-Jähriger hautnah miterleben musste. Das war ein Großonkel von mir und das war ein Bauernhof und ich habe den damals besucht, er hatte mich sehr gern und ich war immer in seiner Nähe, wenn ich konnte. Und als ich dann ihn mal besuchte, plötzlich starb er, fiel neben mir um und war tot. Und diese Szene hatte dieses Medium beschrieben. Also mit genauen Angaben, wie alt ich war, wie alt er etwa war und die Umgebung, wo das stattgefunden hat und so weiter. Und die konnten eigentlich nichts wissen, weil ich, wie gesagt, durch eine Zeitungsannonce dorthin gegangen bin, schon wohlweislich wissend, dass in diesem Bereich auch, dass es auch viele Scharlatane gibt. Und es war für mich so ein beeindruckendes Erlebnis, dass ich es nie mehr vergessen werde. Und das zusammen mit meiner eigenen Yoga-Praxis hat natürlich schon einen weiteren Grundstein für später gelegt.
Ich lernte in den vielen esoterischen Zirkeln jener Zeit auch einige Scharlatane kennen, sagt Silvester Walch im Rückblick. Ich habe mich immer auch stark mit meinen Zweifeln auseinandergesetzt, also warf ich damals alles Esoterische wieder über Bord. Er entscheidet sich für ein Studium der Psychologie, Psychopathologie, Psychiatrie und Philosophie. Er absolviert Ausbildungen in unterschiedlichsten Psychotherapiemethoden und lernt dabei charismatische Persönlichkeiten wie Carl Rogers, Laura Pearls, Moshe Feldenkrais, Hilarion Petzold oder Raoul Schindler kennen. Er arbeitet als Therapeut in freier Praxis und betreut schon während des Studiums in der Psychiatrie chronisch schizophrene Patienten.
Ja, ich wollte die Grenzen des menschlichen Lebens kennenlernen. Habe dann in der Psychiatrie gearbeitet mit Leuten, die schwerwiegende Gewalt erfahren haben oder schwerwiegende Gewalt ausgeübt haben. Ich habe beispielsweise mit einer Frau gearbeitet, die ihre zwei Kinder umgebracht hat in einem psychotischen Zustand. Und für mich war es wichtig, diese Menschen so zu begleiten, dass sie wieder einen Sinn in ihrem Leben finden konnten und dass sie wieder zum Leben zurückkehren konnten. Und das war übrigens auch der Zeitpunkt in der Psychiatrie damals, nach dem Ende meines Studiums, als ich wieder in diesen Bereich Spiritualität zurückgekehrt bin. Ein entscheidendes Erlebnis, gerade mit dieser Frau, die ich gerade eben geschildert habe, an einem Pfingstsonntagmorgen um 9 Uhr, plötzlich in der Früh, ich habe mit dieser Frau therapeutisch gearbeitet in der Psychiatrie, sage ich zu meiner Frau, jetzt ist dir was zugestoßen. Das konnte eigentlich gar nicht sein, weil es in der Geschlossenen war. Und plötzlich ist aber in mir dieses Gefühl oder dieser Eindruck ganz stark geworden. Und ich, obwohl ich frei hatte, habe ich gesagt, jetzt fahre ich schnell in die Psychiatrie rauf und muss dann nachschauen. Und tatsächlich, als ich dort war, hat mir der Pfleger mitgeteilt, dass diese Frau am Weg von der Kirche wieder in ihr Zimmer, in die geschlossene Abteilung, sind sie an einem offenen Fenster vorbeigegangen. Und sie hat sich aus dem Fenster gestürzt, weil sie die Stimme ihres ermordeten Kindes gehört hat, dass sie zu ihr kommen soll. Und die Frau hat aber großes Glück gehabt, ist auf dem Rosenstrauch aufgekommen und hatte am Ende nur eine Halskrause, um sozusagen die Halswirbelsäule zu stabilisieren. Also es ist nichts weiter passiert. Und ich habe sie dann gesehen, wir haben uns in die Augen geschaut und ich wusste, dass in dem Moment eine wieder entscheidende Wende in mir passiert war und eine Rückkehr praktisch zu dem, was im frühen Jugendalter begonnen hat und wo ich jetzt aufgefordert wurde, diesen Wegen wieder mehr nachzugeben.
Im Alter von 32 Jahren wird Silvester Walch eine ehrenvolle, wenngleich auch schwierige Arbeit übertragen. Er soll im Allgäu ein Suchtkrankenhaus mit 85 Patienten und 50 Angestellten aufbauen und leiten. Er übersiedelt also ins Allgäu und übernimmt diese Aufgabe für 3 Jahre. Dann verlässt er das Krankenhaus. In seinem Buch »Dimensionen der menschlichen Seele« schreibt er über diesen Entschluss: Ich hatte den tiefen Wunsch nach einer neuen Dimension.
Dann ist plötzlich in mir aufgetaucht, ich war damals auch schon Ausbildner in verschiedenen Psychotherapierichtungen und ich habe auch immer wieder mit Patienten und auch mit Ausbildungskandidaten gearbeitet, die von Erfahrungen berichtet haben, wo sie sich plötzlich in Ordnung gefühlt haben, mit etwas Größerem in Kontakt waren. Und die normale Psychotherapie hat dafür keinen wirklichen Verständnisrahmen damals gehabt. Und alles zusammen hat für mich sozusagen dann dieses Bedürfnis ergeben, mehr auf dieser Ebene zu suchen und zu schauen, wie kann man diese Dimension, die ich persönlich stark erfahren habe, die ich in der Begleitung mit Menschen erfahren habe, in tiefsten Krisen habe ich immer wieder erlebt, dass Menschen in ihrem tiefsten Punkt mit Ressourcen in Kontakt gekommen sind, die größer waren als sie. Und wie ich das auch besser noch in meine Begleitung, in meine Arbeit auch integrieren kann und verstehen kann. Und das war so meine innere Situation.
In dieser Situation kommt es zu einem prägenden Erlebnis. 1984 leitet Silvester Walch ein psychotherapeutisches Ausbildungswochenende in Fuschel am See. Gleich in der Anfangsrunde äußert ein Teilnehmer den Wunsch, die Abendsitzung ausfallen zu lassen, um in Salzburg einen Vortrag von Stanislav Grof über das holotrope Atmen besuchen zu können, einer neuen Art von Psychotherapie mit veränderten Bewusstseinszuständen. Zunächst sträubt sich Silvester Walch dagegen, doch dann willigt er ein. In einem Vortrag erinnert er sich an jenen Abend. Dort angekommen war mir von der ersten Minute an klar, dass sich für mich etwas Bahnbrechendes ereignete. Es erfasste mich eine Energie, die mich bis heute nicht mehr losgelassen hat, denn auf einmal fügte sich zusammen, was bisher getrennt schien: moderne Psychologie und alte Weisheitslehren, Psychotherapie und Spiritualität. Der Psychologe und Psychotherapeut Stanislav Grof, 1931 in Prag geboren, gilt als einer der Begründer der transpersonalen Psychologie. Silvester Walch lernt bei Stanislav Grof das holotrope Atmen kennen. Er erlebt bei einer intensiven Atemsitzung seine eigene Geburt noch einmal und staunt darüber, dass dieses Erlebnis mit dem starken Geruch von Leder verbunden ist. Seine Mutter erzählt ihm später, dass sie am Tag der Entbindung bis spät in den Abend hinein auf ihrem Schoß Lederhosen für ein Ledergeschäft genäht habe. Heute versucht Silvester Walch in Vorträgen, Seminaren und Übungen selbst ein Bewusstsein zu schaffen für das holotrope Atmen und für die Bedeutung, die es bei der Erforschung und Heilung der eigenen Seele haben kann. Wie würde er holotropes Atmen beschreiben?
Das holotrope Atmen ist eine Art von Trancearbeit, wo wir versuchen, durch schnelleres Atmen, Unterstützung von Musik und Körperarbeit, die Widerstände, die sich normalerweise gegen das Erleben oder die Gefühle richten, etwas zu senken, um einen tieferen Zugang zu uns selbst zu gewinnen. Und in dieser Art und Weise des Vorgehens habe ich selbst an mir Heilung erfahren und habe auch erlebt, wie viele andere Menschen, die ich dann selber begleiten durfte, auch Lebenskrisen dadurch auch bewältigen konnten oder auch Probleme auch lösen konnten. Aber gleichzeitig also nicht nur das heilend oder diesen heilsamen Aspekt erlebt haben, sondern gleichzeitig auch Einblicke bekommen haben in das, was ich vorher beschrieben habe, als das Größere in uns. Und ich habe dann auch gesehen, dass wenn diese beiden Dinge zusammenkommen, einerseits spirituelle Einsichten, andererseits Öffnungen und dann auch noch Heilsames, dass das sozusagen eine gute Kombination ist, um ein sinnerfülltes und gutes Leben auch mehr und mehr erfahren zu können.
Geh in den Wald und höre in die Stille. Lass alle Namen weg. Höre die Stille hinter der Stille. Richte das Ohr nach innen. Dann wirst du erfahren, was zu tun ist. Diesen Rat hat Silvester Walch vor vielen Jahren in einem Gespräch von Karlfried Graf Dürkheim bekommen. Der Alltag als Übung. So heißt ein Buch des 1988 verstorbenen Psychotherapeuten und Zen-Lehrers, der für viele zu einem wichtigen spirituellen Begleiter wurde. Für Silvester Walch gehört das Hineingehen in die Stille, das Zulassen der Stille in der täglichen Meditation längst zu einer wichtigen Übung im Alltag. Die Meditation, sie kann eine wichtige Hilfe sein auf dem spirituellen Weg, auf dem Weg zur Ganzheit.
Die Meditation ist deshalb so wichtig. Es gibt verschiedene Formen von Meditation. Ich würde die Zeit jetzt sprengen. Wir werden auf die stille Meditation eingehen. Weil die stille Meditation einfach mal uns die Gelegenheit bietet, innezuhalten. Und wir wissen selbst, dass wir oft, das geht mir genauso, im Getriebe des Alltags gar nicht in der Lage sind, uns selber vielleicht in der Tiefe zu spüren und wahrzunehmen. Und dabei kann uns die Meditation helfen. Wenn wir nur 20 Minuten oder eine Viertelstunde, manche machen es eine halbe oder Dreiviertelstunde, am Morgen uns gönnen, ich sage wirklich gönnen, Zeit für uns zu nehmen, indem wir einfach nur in die Stille gehen und alles ruhen lassen, was uns normalerweise 24 Stunden am Tag beschäftigt, dann werden wir bemerken, dass wir besser das Umgreifende und das Dahinterliegende erspüren. Weil unser Bewusstsein in dem Moment nicht auf etwas Bestimmtes gerichtet ist, sondern frei und offen wird. Und wenn das Bewusstsein frei und offen wird, wird es zugänglicher für das größere Ganze in uns. Und wenn wir zugänglicher werden für das größere Ganze in uns, dann werden wir bemerken, dass uns das Leben leichter von der Hand geht und dass wir in schwierigen Situationen des Lebens die richtigen Hinweise finden oder die richtigen Schlüsse ziehen. Und manchmal ist es so, dass Leute, die mit Meditieren beginnen, und in meinen Gruppen erwähnen das die Leute immer wieder, am Anfang große Schwierigkeiten haben, weil sie sagen, genau dann, wenn ich still werden möchte oder wenn ich ruhig werden möchte, wird es furchtbar laut in mir. Da sage ich immer, ist doch schön. Du bemerkst erst jetzt, was alles in dir passiert. Wie viele Geräusche in dir sind. Denn durch die Meditation werden die Sinne klarer. Wir merken mehr, wir spüren mehr. Und dann erst registrieren wir, wie viel Schrott vielleicht auch in uns ist und was es gilt, alles loszulassen.
Die Meditation als Übung im Loslassen. Aber gerade dieses Loslassen ist es, das vielen Menschen so schwer fällt, sagt Silvester Walch. Schließlich werden wir dabei auch radikal in Frage gestellt.
Wenn ich nämlich das, was mich 24 Stunden am Tag beschäftigt, loslasse und zur Seite stelle, wer bin ich dann überhaupt noch? Und das kann sein, dass es uns Angst macht, dass wir die Haltegriffe des Lebens verlieren, wenn wir beginnen loszulassen. Dabei ist es so wichtig, das im Leben zu lernen. Weil später dann, wenn wir selber in den Sterbeprozess gehen, werden wir aufgefordert, loszulassen. Da gibt es auch dann kein Zurück mehr. Und wenn wir das im Leben lernen, können wir besser damit umgehen. Und wir wissen, dass es viele Situationen gibt. Krisen, Trennungen, Abschiede, Tode von nahen Bekannten oder Verwandten, die uns immer wieder dorthin führen, loszulassen und einfach auch Vertrauen in das, was geschieht, auch zu entwickeln.
Wir können dem Leben, so wie es sich ereignet, vertrauen. Er möchte in nächster Zeit ein Buch schreiben, genau über diese schöne und schwierige Kunst des Vertrauens, sagt Silvester Walch. Was gibt dem Menschen die innere Kraft zu vertrauen? Dieser Frage möchte er gern nachgehen. In seiner Arbeit zeigt Silvester Walch immer wieder die Verbindung zwischen Therapie und Spiritualität. Die Heilung der Seele ist existenziell notwendig. Davon ist er überzeugt. In seinen Büchern, Vorträgen und Seminaren will er anderen bei dieser Heilung helfen. Er erzählt dabei immer wieder auch von persönlichen Erfahrungen, von glückhaften Erlebnissen, aber auch von spirituellen Krisen. Was wirklich zählt, hält auch starken Zweifeln stand. So lautet einer seiner Grundsätze. Bei Veranstaltungen und Übungen in der Gruppe ist er immer wieder auch mit Skepsis und Ablehnung konfrontiert. Es fällt manchen Menschen nicht leicht, über die Grenzen des normalen Tagesbewusstseins hinauszugehen und an eine Heilung durch veränderte Bewusstseinszustände, wie etwa beim holotropen Atmen, zu glauben. In seinem Buch »Dimensionen der menschlichen Seele« gibt Silvester Walch Einblicke in die Praxis und in die Konzepte der transpersonalen Psychologie. Er versucht dabei auch einige Begriffsbestimmungen. So etwa gibt es ein Kapitel über das Bewusstsein und einen Exkurs über das Unbewusste als Partner des Bewussten. Das Überbewusste als innere Lichtung, so lautet eine Kapitelüberschrift im Buch. Was bei der Lektüre auffällt, ist die Formulierung »das All-Eine«, die dort verwendet wird, wo es um das Göttliche geht.
Ja, das All-Eine oder das Größere in uns ist für mich so ein Begriff, mit dem ich mich ganz gut angefreundet habe. Weil in dieser religiösen Erziehung, die die meisten von uns vielleicht genossen haben, läuft vieles über Gut und Schlecht und Sühne und Schuld. Und ich denke, dadurch wird vielen Menschen vielleicht der Zugang zum Göttlichen verbaut. Das Göttliche ist, glaube ich, nicht etwas, was von oben herab uns streng befiehlt, wie wir zu leben haben, sondern ist in uns selbst zu finden, durch den Weg nach innen. Und dann werden wir erkennen, was für uns, aber auch für die anderen gut und richtig ist. Und ich glaube, dieser Weg bleibt niemandem erspart. Nach innen zu gehen, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und seinen Weg zu finden. Und ich habe immer wieder erlebt, auch bei Menschen, die vielleicht atheistisch waren oder die schwere, belastende Erfahrungen mit Religion erleiden mussten, dass sie, wenn sie das durchgearbeitet haben, wenn sie damit ins Reine gekommen sind, Schritt für Schritt sich diesem Größeren in uns oder diesem All-Einen wieder angenähert haben, gläubig in einem Sinne von offen sein, von zulassen können, von sich auf etwas einlassen können, Vertrauen haben in das Leben, in diesem Sinne gläubig.
Gedanken über das All-Eine. Seine Arbeit als Psychologe, Therapeut und Autor versteht Silvester Walch auch als Einladung, sich vorurteilsfrei mit der transpersonalen Psychologie zu beschäftigen. In seinem Buch »Dimensionen der menschlichen Seele« verweist er darauf, dass dadurch andere psychotherapeutische Konzepte nicht verworfen werden, sondern dass sie eine sinnvolle und hilfreiche Ergänzung erfahren. Ich will zeigen, dass in uns beachtliche Ressourcen der menschlichen und gesellschaftlichen Entwicklung liegen, sagt Silvester Walch. Wir haben weit größere Energien in uns, als wir glauben. Von einer weltabgewandten, nur auf sich selbst bezogenen Spiritualität hält er wenig. Da habe ich eine ganz klare Vorstellung, sagt er. Einsichten sind nur dann etwas wert, wenn sie auch im Alltag Früchte tragen.
Wer Spiritualität als etwas Weltabgewandtes sieht, hat Spiritualität in der Tiefe nicht verstanden. Es kann schon mal günstig sein, dass wir vielleicht mal in ein Kloster gehen oder in einen Ashram, um sich für bestimmte Zeit mit sich selber auseinanderzusetzen. Aber im Endeffekt geht es um die Vertiefung des Lebens und um die Bereicherung des Alltags. Erst wenn die Liebe, die wir aus der Spiritualität heraus erfahren, in den Alltag fließt, wenn wir dort unsere Aufgaben erfüllen und auch den Menschen, mit denen wir zusammen sind, wohlgesonnener, wertschätzender gegenübertreten und sozusagen in unserem kleinen Bereich eine bessere Atmosphäre verbreiten, ich glaube, dann hat Spiritualität oder der spirituelle Weg sein Ziel erreicht. Es geht um die Vertiefung im Alltag und im Leben. Und ich kann das wirklich, also zwei erwachsene Söhne in Familie mit allem drum und dran, mit allen Konflikten und Schwierigkeiten, die es halt so gibt, erlebt. Aber es ist sehr, sehr wichtig, sozusagen gerade in dem Umfeld, sei es familiär, sei es im Beruf, sei es in der Welt, genau diese Erfahrungen von Spiritualität durch unser Tun, durch unser Denken, durch unser Handeln mit einfließen zu lassen. Und ich bin heute auch sehr glücklich. Ich bin mit meiner Frau jetzt über 30 Jahre verheiratet. Und es hätte vielleicht manche Momente gegeben, wo wir vielleicht bequemerweise auseinander hätten gehen können. Aber sie ist mir eine wichtige Wegbegleiterin und ich kann mich sehr mit ihr austauschen. Und es ist eine große Freude, rückblickend jetzt zu sagen, es ist gut, dass wir nicht auseinandergegangen sind. Und auch mit meinen Kindern, so viele Auseinandersetzungen, die es vielleicht gegeben hat, die gehen ihre Wege. Und ich freue mich, wenn ich sie sehe und wenn ich mit ihnen die eine oder andere Stunde auch mal zusammen sein kann. Und ich glaube, die Trennung von Profanen und Spirituellen, von Alltag und Geistigen, ist eine künstliche. Erst dort, wo das beides zueinander kommt, Spiritualität zum Leben und Leben zur Spiritualität kommt und wir dabei unsere Gefühle auch nicht vergessen, unsere Bedürfnisse, unsere Sehnsüchte, und das, was wir im Inneren wahrnehmen, dann, glaube ich, wird das ganz oder wird das vollständig und wir können von einem guten Leben sprechen.
Menschenbilder. Vom Ego zum Selbst. Silvester Walch. Eine Sendung von Heinz Janisch. Eine Literatur- und Informationsliste zu dieser Sendung erhalten Sie beim Ö1-Service unter oe1.service@orf.at. Sie können sich natürlich auch auf der Ö1-Webseite informieren unter oe1.orf.at. Dort können Sie diese Sendung auch nachhören, und zwar unter der Rubrik 7 Tage Ö1. Und nächste Woche hören Sie in den Menschenbildern Architektur ist Leben. Der Architekt Manfred Wedorn. Auf Wiederhören also am nächsten Sonntag, sagt Sandra Kreisler.